Herzlich willkommen zu den Sport 1 News am großen Champions League Dienstag. Der letzte Gruppenspieltag steht an. Die Dortmunder sind bereits schon im Einsatz bei Zenit St. Petersburg. Und da hat der Fan-Talk, der im Moment schon live im TV drauf ist, einiges zu diskutieren, denn die Dortmunder liegen zurück. Seit der 16. Minute hat Driussi für Zenit St. Petersburg getroffen. Das sehen Sie auch online bei uns im Ticker. Und wir schauen natürlich auch auf die anderen Champions League Teilnehmer. RB Leipzig ist dann heute Abend noch dran im Hammerspiel gegen Manchester United. All das gibt's natürlich bei uns. Aber eine Nachricht, die außerdem heute für Aufsehen gesorgt hat, war folgende. Die Bayern haben wohl eine Winterverpflichtung im Auge. Es handelt sich um den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen von Inter Mailand. An dem waren die Bayern schon mal interessiert. Jetzt also wollen sie es durchziehen. Ein Tauschgeschäft. Und für welchen Star er kommen soll und ob das überhaupt Sinn machen würde, das zeigen wir Ihnen jetzt.
Er soll angeblich Bayerns Transferziel im Winter sein. Christian Eriksen von Inter Mailand. Der Corriere dello Sport berichtet von einem Tauschangebot. Die Münchner sollen Tolisso abgeben und dafür im Gegenzug den dänischen Nationalspieler bekommen. Schon im Sommer gibt es Spekulationen um einen Tausch. Boateng für Eriksen damals das mögliche Tauschszenario. Die Bayern lehnten allerdings ab. Jetzt wird der Däne erneut mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Doch würde der Deal überhaupt Sinn ergeben? Fakt ist, Eriksen ist bei Inter nicht mehr als ein Rotationsspieler. Die Bilanz des Ex-Tottenham-Star seit seinem Wechsel vor einem Jahr ernüchternd. In 36 Pflichtspielen gehört er nur 14 Mal zur Startelf. Lediglich 6 Minuten spielt er in den letzten beiden Serie A-Spielen. Nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben für den FCB, der auf Eriksens Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld zudem keinen wirklichen Bedarf hat. Thomas Müller ist hinter den Spitzen auf der Zehnerposition in herausragender Form. Ein Backup ebenfalls gefunden, Jamal Musiala nämlich. Der 17-Jährige hat zuletzt gezeigt, dass man ihn auch jederzeit bringen kann. Eriksen wäre überflüssig. Zudem stellt sich die Frage, ob Tolissos Wert in dem Tauschgeschäft nicht weitaus höher ist als der von Eriksen. Als einer der Thiago-Erben vor der Saison auserkoren, wird der Franzose von Hansi Flick in dieser Spielzeit immer wieder gelobt.
Coco Tolisso hat enorme Qualitäten, hat die letzte Saison öfters auch mal seinen Rhythmus verloren durch die vielen kleineren Verletzungen, die er hatte. Im Moment ist er topfit, zeigt im Training auch einfach seine Qualität und hat ja auch in der Champions League Phase gezeigt, was für eine Qualität er hat. Er ist ein Spieler, der ja, sowohl defensiver war als offensiver, also wenn man so will, auch Box-to-Box-Spieler.
Box-to-Box, genau diesen Spielertyp verkörpert Eriksen nicht. Der Däne hat seine Qualitäten ganz klar als Spielmacher. Klassisch zentral vor der Abwehr kann man ihn nicht wirklich einsetzen. Tolisso dagegen schon. Die Bayern würden sich also einer Alternative auf der Doppel-Sechs berauben. Unnötig, vielleicht sogar fahrlässig, wenn man die Kimmich-Verletzung bedenkt. Auch der Fakt, dass Eriksen bereits 28 Jahre ist, macht ihn nicht wirklich zu einem bayerischen Transferobjekt. Das große Ziel von Sportvorstand Hasan Salihamidzic nämlich ganz klar, eine Kaderverjüngung. Allerdings, der Däne hat bei Tottenham über Jahre gezeigt, was er kann. Womöglich würde er den Kader auch qualitativ verstärken. Nur es sprechen deutlich mehr Aspekte gegen als für diesen Deal.
Wir bleiben da natürlich dran und mehr zu Transfergerüchten gibt es auch später noch hier in unserer Sendung. Die Bayern sind dann also morgen dran gegen Lokomotive Moskau, aber der Rekordmeister ist als klarer Gruppensieger bereits qualifiziert fürs Achtelfinale, das Ganze ohne Niederlage. Wie geht Hansi Flick dieses Duell also an? Wird es die große Rotation geben? Heute hat der Trainer und auch Manuel Neuer auf der Spieltagspressekonferenz gesprochen.
Der Achtelfinaleinzug perfekt, genauso wie der Sieg in der Gruppe A. Eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um gegen Lokomotive Moskau zu rotieren. Oder Herr Flick?
So unbedingt richtig durchwechseln. Wissen wir noch nicht, ob wir so machen. Der Fokus ist ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir haben eine Serie in der Champions League, die wollen wir natürlich ausbauen.
Vergangene Woche gegen Atletico Madrid hat Flick die Rotationsmaschine angeworfen. Costa, Choupo-Moting und beispielsweise auch Ersatzkeeper Nübel bekamen Spielzeit. Letzterer würde sich wohl über 90 weitere Champions-League-Minuten freuen. Nübels Leistung gegen die Spanier war auf jeden Fall ordentlich. Der Ex-Schalker scheint sich mittlerweile gut in München zurechtzufinden. Von Konkurrent Manuel Neuer gibt es am Dienstag ein paar nette Worte.
Ja, grundsätzlich können wir immer viel voneinander lernen. Wir profitieren ja auch von uns. Wir arbeiten zusammen im Training und haben ein gutes Verhältnis. Ich fand auch seinen Auftritt gut in Madrid. Und es ist so, dass der Trainer natürlich auch immer entscheidet, wann es halt der richtige Zeitpunkt ist, auch den Spielern mal eine Pause zu geben.
Nur aus Gründen der Regeneration ist Flick in ein paar weniger wichtigen Spielen vielleicht mal gewillt, Neuer rauszunehmen. Der 34-Jährige ist längst wieder der Alte, zeigt überragende Leistungen und gibt den Bayern Stabilität.
Bringt, glaube ich, die Sicherheit, die man normalerweise als Abwehr braucht, die bringt er hinten, weil du weißt ganz genau, da steht einer drin, der hat enorme Qualitäten. Es ist einer, der ja wie eine Art Libero spielt. Ja, der ist, wenn der Ball in die Tiefe kommt, ist er meistens da, hat ein gutes Auge, hat antizipiert sehr, sehr gut und ja, ist einfach in der Form seines Lebens ist. Und das habe ich ja schon mal gesagt.
An Neuer liegt es definitiv nicht, dass die Bayern mit 16 Gegentoren in 10 Ligaspielen ähnlich anfällig agieren wie unter Flicks Vorgänger Niko Kovac. Die bayerische Nummer 1 wünscht sich Besserung.
Das sind halt Feinheiten, die dann bei uns auch im Spiel nicht passen, gerade in der Defensive. Wir haben deutlich zu viele Gegentore kassiert, aber arbeiten da mit Nachdruck dann. Wir analysieren das auch. Und für uns ist halt wichtig, dass auch die Abläufe einfach stimmen. Das sind Kleinigkeiten.
Kleinigkeiten, an denen auch in einem Spiel wie gegen Moskau gearbeitet werden kann. Automatismen einstudieren und im Rhythmus bleiben, die Devise. Und so lässt sich Trainer Hansi Flick noch nicht in die Karten schauen, wer am Mittwoch von Beginn an spielt.
So, und jetzt ist Martin van der Vliet, unser Nachrichtenchef, bei mir. Und das sind dann durchaus interessante Aussagen von Manuel Neuer, wenn der Welttorhüter sagt, dass er ja auch noch was lernen kann von Alexander Nübel, seinem Ersatztorhüter. Nimmt man ihm diese Harmonie ab?
Er kommt natürlich jetzt auch aus einer Position der Stärke. Er ist unumstritten der beste Torwart der Welt aktuell und er kann es natürlich erlauben, so ein bisschen väterlich, gönnerhaft rüberzukommen. Ob er wirklich so gönnerhaft ist, wage ich mal zu bezweifeln, denn er ist nach wie vor immer noch heiß drauf, jedes Spiel zu bestreiten.
Und dann ist aber natürlich die Frage, wer denn dann in diesem Champions-League-Spiel, in dem es um nichts mehr geht, wirklich zum Einsatz kommt. Ist das nicht dann auch ein Spiel, bei dem die Jungen eingesetzt werden sollten, wie dann ein Alexander Nübel, um weiter Erfahrung zu sammeln?
Das wäre das perfekte Spiel. Also es ist ja die Idealsituation im Moment, dass die Bayern eigentlich aufstellen können, wen sie wollen. Ihnen passiert nichts mehr. Und sie können da gerade die Jungen Erfahrungen sammeln lassen. Noch dazu kommt ja, dass Alex Nübel eine bestimmte Anzahl an Einsätzen ja vertraglich festgeschrieben hat. Also wo, wenn ich da, will er da sich für höhere Aufgaben ins Spiel bringen.
Das heißt, also Hansi Flick hat sich da ja nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Aber mit welcher Aufstellung und Herangehensweise rechnest du in diesem Spiel?
Also die Bayern wollen immer gewinnen. Das wird sich bei dem Spiel auch nicht ändern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt Marc Rucker mal auf der 6 ausprobiert wird. Der hat ja bis jetzt noch nicht so viele Chancen bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es auch nicht viele Alternativen. Also er muss ihn mal langsam bringen. Mhm. Fonzie Davis wird wieder zurück in die Mannschaft kommen. Das hat Hansi Flick heute auf der Pressekonferenz ja auch gesagt. Der ist lang vermisst worden und tut den Bayern auch mit dem Spiel nach vorne über die Außenbahn mit Sicherheit gut. Ja. Und dann werden wir mal sehen, ob er vielleicht vorne noch den einen oder anderen Spieler rausrotiert, um vielleicht Lewandowski nochmal eine Pause zu gönnen. Oder vielleicht sogar Coman, der zuletzt Bayern stark war, aber Leroy Sané auf der linken Seite will er vielleicht auch mal sehen.
Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Also wir bleiben natürlich auch da weiterhin dran. Martin, du bleibst bei mir im Studio. Die Bayern sind also durch, das haben wir schon angesprochen. Aber RB Leipzig muss nämlich heute Abend noch zittern in dieser Hammergruppe H. Es geht gegen Manchester United. Da war doch was. Da gab es im Hinspiel eine 0-5 Klatsche. Aber Julian Nagelsmann, der weiß, Lehren daraus zu ziehen. Wir hören uns mal an, was er gesagt hat.
Julian Nagelsmann ist ja ein Tüftler, ein Vordenker, immer gut für neue, andere Ansätze. Vor dem Siegen- oder Fliegen-Rückspiel heute Abend gegen United nimmt er ausgerechnet das 0-5 aus dem Hinspiel als Mutmacher, als Heißmacher für seine Jungs.
Ich weiß nicht, für wen das jetzt leichter ist. Für das Team, das 0-5 verloren hat oder das Team, das 5-0 gewonnen hat.
Soll heißen, Leipzig brennt auf ein gutes Ergebnis, auf Revanche für die höchste Schlappe der Vereinsgeschichte. Auf der anderen Seite besteht bei United ja durchaus die Gefahr, dass der ein oder andere denken könnte, dass das nochmal so deutlich wird.
Das kann man nicht ignorieren. Wir erinnern uns gut zurück an das Spiel, weil wir so viel richtig gemacht haben.
Doch lange Zeit war es ja gar nicht so klar. Bis zur 74. Minute stand es aus Leipziger Sicht nur 0-1. Am Ende wurde es bitter.
Das war natürlich hart. Wenn du 0-5 verlierst, ist das schwer zu akzeptieren. Natürlich erst recht bei so einem großen, wichtigen Spiel wie in Manchester. Das tut noch mehr weh. Jetzt haben wir ein echtes Finale.
In Manchester, you know, it hurts even more, but it's a final for us tomorrow.
In das Leipzig mit breiter Brust geht. In der vergangenen Saison haben die Sachsen bewiesen, dass sie große Spiele gewinnen können. Am vergangenen Wochenende gab es mit dem 3:3 in München zwar keinen Sieg, aber dennoch einen Erfolg aus Leipziger Sicht.
Hin und wieder holt ja mal eine Mannschaft auch einen Punkt oder drei Punkte in München und oft ist es dann schon etwas glücklich. Das finde ich war jetzt in keinster Weise glücklich. Vielleicht sogar eher ein bisschen glücklicher für den Gegner, weil wir einige Situationen noch mehr hatten, die gefährlich hätten werden können, gerade auch am Ende, die letzten 10 Minuten.
Leipzig geht voll fokussiert und motiviert in das Must-Win-Spiel, wie es Nagelsmann genannt hat. Die Hoffnung ist groß auf das Weiterkommen, trotz des Hinspiels oder aus Sicht des Trainers auch wegen des Hinspiels.
Ja, aber Martin, wie leicht lässt sich denn so eine historische Hinspielniederlage aus den Trikots schütteln?
Also gar nicht leicht, aber das ist mit Sicherheit wahrscheinlich die größte Motivation für die Leipziger. Also sie sind ja dermaßen unter Wert geschlagen worden da, vor den Augen ganz Europas, dass dieser Stachel sitzt noch tief und den wollen sie heute Abend mit ziemlicher Sicherheit rausrufen.
Wie stabil sind sie seitdem geworden? Was macht dich zuversichtlich? Jetzt fehlt in der Abwehr der Chef mit Upamecano.
Ja, also sie haben natürlich seither eigentlich stabil auf hohem Niveau gespielt und das war definitiv ein Ausreißer nach unten. Und das war ja auch nur die letzte Viertelstunde, wo sie auseinandergefallen sind.
Ja.
Upamecano fehlt heute, ist richtig, aber ich hatte auch im Hinspiel das Gefühl, er wollte sich so vor aller Augen als Transferobjekt ins Spiel bringen. Hat er ziemlich riskant gespielt, auch gerade in der Schlussphase auch das ein oder andere Gegentor mit verursacht. Heute Abend wird dann wahrscheinlich Willi Orbach spielen, der ist dann etwas nüchterner.
Mhm.
Wird natürlich im Spielaufbau ein Unterschied zu sehen sein, aber das müssen dann andere Leute auffangen.
Das heißt, wie schätzt du denn die Lage ein gegen Manchester United? Wer ist für dich der Favorit heute Abend?
Also ich gehe fest davon aus, dass Leipzig gewinnt, denn Manchester United hat im Prinzip in der Gruppe die höchste Fallhöhe. Also wir haben 5-0 gegen Leipzig gewonnen, kamen letzte Woche, haben sie als Spitzenreiter gegen Paris eigentlich schon den ersten Matchball vergeben. Und wenn sie heute verlieren, dann ist da aber richtig mal was los. Und insofern, bei denen fehlen heute auch Cavani und Martial, also auch zwei wichtige Offensivkräfte. Also ich bin sehr gespannt, ob die das so einfach aus den Kleidern schütteln können.
Es ist einfach diese Hammergruppe, ne? Mit eben Manchester United, PSG, Leipzig, Başakşehir hier. Gut, die kommen nicht weiter. Ist das jetzt das erwartete Finale in dieser Gruppenphase?
Also es ist das, was man sich wünschen konnte, wenn man wirklich davon ausgegangen ist, dass diese drei Mannschaften auf einem Niveau agiert haben. Und das haben sie ja getan. Paris ist etwas schwerer in die Gänge gekommen. Leipzig hat, wie gesagt, diesen Aussetzer gehabt. Und ich gehe davon aus, dass die beiden trotzdem weiterkommen werden. Also Manchester United hat auch noch das Problem mit Pogba, das sie sich gestern selbst geschaffen haben. Also insofern, da ist einfach zu viel drumherum.
Dann hoffen wir mal, dass du recht behältst, Martin. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Und wir schauen jetzt auf Borussia Mönchengladbach. Die haben nämlich auch ein Endspiel vor der Brust. Und zwar morgen. Der Achtelfinaleinzug wäre natürlich ein großer Erfolg. Aber das wird nochmal richtig schwer, denn sie spielen auswärts gegen Real Madrid. Und die Personalsorgen sind mit im Gepäck. Janschke und Benze Baini fallen aus. Bei Elvedi ist fraglich, ob er spielen kann. Und aus Gladbach berichtet unser Kollege Lukas Rott.
Es ist eine Ausgangslage, die wohl jeder Gladbach-Fan nach der Auslosung der Champions League-Gruppenphase unterschrieben hätte. Vor dem letzten Spiel bei Real Madrid die Europa League sicher und mit einem Punkt im Achtelfinale. Dennoch hat man so ein bisschen das Gefühl, was liegen gelassen zu haben hier in Gladbach und sich für die guten Leistungen gegen Inter und auch zu Hause gegen Real nicht ausreichend belohnt zu haben.
Ergebnisse gehen immer über Leistung, ja, und wenn die Leistung ansprechend ist, wenn sie ordentlich ist, dann erhöht man natürlich die Wahrscheinlichkeit auf Erfolge dann. Und trotzdem ist Fußball am Ende, vor allen Dingen auf dem Niveau, wie wir arbeiten, man wird an Ergebnissen gemessen, nach Ergebnissen abgerechnet. Das merken wir immer wieder. Wenn die Ergebnisse nicht kommen, auch wenn man gut spielt, dann ist auch dementsprechend das Echo. Wir müssen einfach dranbleiben. Wir brauchen morgen eine hervorragende Leistung. Die traue ich meiner Mannschaft zu. Und dann werden wir hoffentlich auch das richtige Ergebnis bekommen.
Jetzt kommt es also zum Endspiel bei den Königlichen in Madrid, die bis hierhin mehr schlecht als recht durch die Gruppe B gestolpert sind, aber eben Situationen wie diese besser kennen als die junge Borussia.
Solche Mannschaften funktionieren immer am besten. Das haben wir auch bei Inter Mailand wahrnehmen dürfen. Wenn sie ja, wenn sie Druck haben, und den haben sie morgen sicher. Und Ramos ist, glaube ich, wieder dabei, wie ich gehört habe, ist extra für dieses Spiel dann auch extra auf dieses Spiel hin fit gemacht worden. Es wird ein starkes Real Madrid sein, ganz sicher, aber das wundert uns jetzt auch nicht.
Ein starkes Real gegen eine starke Borussia, bei der in dieser Saison ja so oft die Leistung stimmte, aber man eben noch nicht im Stile eines absoluten Top-Teams auch die entsprechenden Resultate einfuhr. Eine Entwicklung, die der Trainer forciert und einfordert, aber eben mit seiner entspannten Art und so auch für die nötige Lockerheit im Team sorgt.
Es gibt schon viele größere Dinge, finde ich, die man erreichen kann. Also wenn ich so mal vorm Schlafengehen die Augen zumache, hätte ich schon ein paar Ideen. Aber wir leben im Fußball natürlich auch immer in dem Moment, und das ist die nächste Aufgabe. Und das haben wir gerade in der Sitzung schon auch besprochen, dass bei dem, was wir bis hierhin in der Champions League so an Ergebnissen und an Leistungen gebracht haben, es natürlich sich mehr als lohnen würde, jetzt dafür ganz, ganz hart zu arbeiten, nächstes Jahr noch mit dabei zu sein. Und die Chance nochmal wollen wir wahrnehmen.
So ganz unzähmbar waren sie noch nicht, die Fohlen in dieser Champions-League-Saison. Aber man hat sich europäisch richtig gut verkauft und kann mit einem Unentschieden morgen in Madrid für ein absolutes Ausrufezeichen in Europa sorgen.
Und wir schauen jetzt auf den Transfermarkt mit Mbappé. Und bei den Bayern gibt es neben Eriksen noch ein weiteres Transfergerücht jetzt im Update.
Eduardo Camavinga und der FC Bayern, das ist kein neues, offenbar aber ein immer heißeres Gerücht. France Football titelt in der neuen Ausgabe ganz offensiv: Bayern will Camavinga. Der kürzlich 18 Jahre alt gewordene zentrale Mittelfeldspieler hat sich mit starken Leistungen bei Stade Rennes längst auf die Zettel der europäischen Topclubs gespielt und auch bereits in der französischen Nationalmannschaft debütiert. Nach Sport1-Informationen haben die Münchner Camavinga auf dem Zettel, gerade auch angesichts des bevorstehenden Abgangs von Javi Martinez, durch den eine Planstelle im defensiven Mittelfeld frei würde. Bleibt die Frage, ob die Bayern bereit sind, für Camavinga, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, tief in die Tasche zu greifen. Auch deshalb scheint dem Werben um das Top-Talent aktuell eher Real Madrid in der Pole-Position. Bei den Königlichen gilt für den Sommer aber vor allem Kylian Mbappé als Wunschkandidat Nummer 1. Doch den Megatransfer wird es wohl eher nicht geben. Der Franzose hat laut RMC die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Paris Saint-Germain wieder aufgenommen. Wir reden, wir wollen weiterreden, und ich glaube, Mbappé will das auch. Wir haben in den vergangenen 10 Tagen Fortschritte gemacht, bestätigte PSG-Sportdirektor Leonardo. Der Vertrag des Stürmers in Paris läuft noch bis 2022. Sollte Mbappé also nicht verlängern, würde PSG im nächsten Sommer die letzte Chance auf eine hohe Ablöse haben.
Das war ein Schreck vor der Darts-WM für Gary Anderson und die PDC, denn da im Umfeld des Ex-Weltmeisters ein Corona-Fall aufgetreten ist, musste er in Quarantäne. Und das bedeutet, dass sein Auftaktmatch beim wichtigsten Turnier des Jahres im Ali Pelli verlegt werden musste. Anstatt am 20.12. tritt er jetzt am 23.12. an, und wir von Sport1 übertragen wie immer die Darts-WM live, und Hintergründe gibt's dann auch täglich auf sport1.de. Jetzt gibt's für Sie aber erstmal weitere News zusammengefasst.
Die Situation von Ex-Nationalspieler Max Meyer bei Crystal Palace hat sich weiter verschärft. Der ehemalige Schalker wurde jetzt in die U23 abgeschoben und verlor am vergangenen Freitag in seinem U23-Premierenspiel gegen Fulham 2:5. Der 25-Jährige muss sich erst wieder in die erste Mannschaft des Londoner Clubs zurückkämpfen. Lothar Matthäus zeigt sich überrascht von Joachim Löws Angriff auf die DFB-Spitze. Was mich vor allem irritiert hat, Jogi Löw hat klargemacht, dass er kein Vertrauen hat gegenüber seinem Arbeitgeber. Wenn er dem DFB wirklich nicht vertraut, dann muss er aufhören und als Bundestrainer seine Konsequenzen ziehen, sagte Matthäus bei Sky. Löw hatte zuvor die Indiskretionen beim DFB beklagt. Das hat mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu tun, betonte Löw. Das Interne an die Öffentlichkeit gelangten habe ihn sehr geärgert, das habe er auch klar und deutlich gesagt. Nationalspieler Robin Koch fällt nach einem erfolgreichen Eingriff am Meniskus bis zum Jahresende aus. Der 24-Jährige, der aktuell für Leeds United spielt, wurde am Dienstag in London am rechten Knie operiert. Gerade im Hinblick auf ein sehr wichtiges Jahr 2021 für mich war der Eingriff jetzt entscheidend, um im Frühjahr wieder auf dem Platz stehen zu können, sagte Koch, der seit Saisonbeginn mit einem Meniskus-Einriss spielte und deshalb erhebliche Probleme hatte. LeBron James rechnet mit einer schweren Saison für die Lakers. Wir werden zu einer noch größeren Zielscheibe werden, falls das überhaupt möglich ist. Alle haben es auf uns abgesehen. Jedes Team will verhindern, dass wir den Titel verteidigen. Wir müssen das letzte Jahr vergessen und uns auf die neue Saison konzentrieren. Das ist das beste Mindset für uns. Ein Schlüssel in der Offense dürfte dabei Neuzugang Dennis Schröder sein. Lakers-Coach Frank Vogel sagt über den deutschen Nationalspieler: Dennis ist ein großer Teil unseres Plans. Er und LeBron sollen viel Zeit gemeinsam auf dem Court verbringen, um die offensive Last aufzuteilen. Wir schätzen seine Fähigkeiten mit, aber auch ohne Ball. Er wird dieses Jahr viele, viele Minuten bekommen. Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass Lewis Hamilton an Covid-19 erkrankt ist. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat jetzt Einblicke gegeben, wie es um den 35-Jährigen steht. Es ist schon ziemlich hässlich, was er sich da eingetreten hat, erklärte der Österreicher bei einem Medientalk von Sky. Und wenn du nicht zu Hause bist, sondern in deinem Hotelzimmer liegst, ist das natürlich unangenehm. Hamilton gehe es aber besser. Ein Negativtest am Donnerstag oder Freitag sei denkbar.
Und Hamilton hat sich jetzt auch selbst gemeldet. Er spricht von einer der härtesten Wochen seit langer Zeit, hofft aber beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi wieder im Mercedes sitzen zu können. Seine Botschaft finden Sie auch auf sport1.de, genauso wie den Zwischenstand im Champions-League-Spiel Zenit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund. Und Sie sehen nach wie vor, Zenit führt seit der 16. Minute mit 1:0. Also da wird es einiges zu diskutieren geben im Fan-Talk. Ich rate Ihnen jetzt rüberzuschalten. Im TV läuft die Diskussionsrunde rund um den Champions-League-Abend und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Das waren die Sport1 News für heute.